Wenn die Engels damals auf dem Felde Instrumente gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich genauso schön und wuchtig gewesen wie von euch. Herzlichen Dank für diese Botschaft in der Nacht von Bethlehem. Da ist ein Kind geboren. Ja, seit Jahrhunderten hat man darauf gewartet, dass dieser Messias kommt. Wegen solchen Ankündigungen, wie wir sie gerade gehört haben, wie Verse wie den aus dem Jesaja, und da gab es ja noch einige mehr. Für jeden aus dem Volk Israel war das ein ganz wesentlicher Teil des Glaubens, dass man wusste, es wird eines Tages der Messias kommen. Es wird Gott sein Volk nicht allein lassen. Das Vertrauen und die Hoffnung, die die Menschen hatten im Volk Israel, kam durch diese Verheißungen. Es haben ja viele Propheten betont, dass der Retter kommt, der Friedensbringer, der Gesalbte, der Messias. Und die meisten Juden warten noch heute darauf, dass er kommt. Das prägt auch den Glauben von vielen Juden heute noch. Ein Baby im Stall war manchen zu wenig mächtig, zu wenig gesalbt, zu wenig messiasmäßig. Aber als der Matthäus sein Evangelium aufgeschrieben hat, da war ihm ganz besonders wichtig, dass er an die Menschen, die das lesen, genau das weitergibt. In Jesus ist mehr auf die Welt gekommen als nur ein Baby in einem Stall. In ihm ist der Messias in die Welt gekommen. Das ist ihm ganz wichtig und das betont er in seiner Weihnachtsgeschichte. In Jesus erfüllt sich die Prophezeiung. Das kann man rauslesen, wenn man die Weihnachtsgeschichte bei Matthäus liest. Er schreibt anders als die Weihnachtsgeschichte, die wir kennen. Er schreibt nicht von den Hirten, er schreibt nicht von der Reise nach Bethlehem. Er schreibt ganz kurz nur von dieser Geburt. Er schreibt vielmehr, was sie bedeutet. Und das ist heute der Text, den wir anschauen dürfen, unser Predigtext. In Matthäus 1 steht er. Die Verse 18 bis 25, die Weihnachtsgeschichte bei Matthäus, ich lese Ihnen einmal am Stück vor. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Tja, liebe Gemeinde, in der Geschichte bei Matthäus geht es gar nicht so sehr um die Ereignisse, die da passiert sind, was da nacheinander so war in der Heiligen Nacht. Es geht vielmehr darum, was der Josef tut und was es bedeutet. Die Hauptaufgabe von diesem Josef ist ja, diesem Kind den Namen zu geben. Das ist gar keine so einfache Sache, einem Kind einen Namen zu geben. Da muss man sich schon gut überlegen, wenn man diese Aufgabe hat, wie man das tut. Schließlich muss das Kind ja mit dem Namen ein Leben lang, zumindest mit dem Vornamen, ein Leben lang auch leben können. Also ich habe diese Aufgabe selber ja noch nie gemacht, aber viele von Ihnen haben das ja schon mal machen müssen. Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil es da so viele Dinge gibt, die so ein bisschen wie Vorgaben sind, in Anführungszeichen. Gibt es Dinge, die einem selber wichtig sind, dann gibt es Dinge, die anderen Menschen wichtig sind und die sagen einem das auch in der Familie. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche andere, die einem reinreden und die es noch schwieriger machen. Ich war auch mal so einer. Ich habe nämlich mal bei anderen meine Meinung abgegeben, wie die ihr Kind dann nennen sollen. Ich kann mich erinnern, als wir mal auf einer Freizeit waren und eine, die von den Leiterinnen war, hochschwanger, da haben wir eine Liste geschrieben, welche Namen gehen und welche nicht gehen. Und schon allein, als wir zusammen da abends diese Liste erstellt haben, habe ich gemerkt, wie unterschiedlich die Vorstellungen da sind, wie schwierig das ist. Das waren ganz schön wilde Diskussionen, die Meinungen gehen völlig auseinander bei so einer Namensgebung. Die einen wollen, dass es möglichst einzigartig ist, dass auch ja kein anderer in der Verwandtschaft oder im Ort oder später in der Klasse den gleichen Namen hat. Anderen gefällt das Exotische, das Besondere, außergewöhnlich, spannend muss es sein, vielleicht auch ausländisch, auch wenn man dann öfters erklären muss, wie man es schreibt oder ausspricht. Wieder andere wollen es deshalb lieber so normal wie möglich, vertraute Namen, keine Experimente auf dem Rücken des Kindes austragen und auf gar keinen Fall einen Namen, der irgendwie mit einem negativen Image belegt ist. Dabei heißt Justin von der Bedeutung her eigentlich der Gerechte. Kevin heißt hübsch und anmutig von Geburt, also so schlecht wäre es jetzt von der Bedeutung her gar nicht. Und manche überlegen sich das tatsächlich auch, was denn der Name bedeutet. Was man dem Kind mitgeben möchte. Das gibt es in der Bibel öfters, dass die Bedeutung von den Namen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das war nicht immer nur schön für die Kinder. Die Kinder von Propheten haben ziemlich üble Namen mitbekommen, die eine Botschaft waren für das Volk. Wenn man nicht mein Volk heißen muss oder kein Erbarmen, ist das jetzt nicht so ein schöner Name, den das die Kinder vom Hosea da tragen durften. Törichter Mensch gibt es da auch oder Sohn des Unglücks. Puh. Dann schon lieber Gott ist gnädig. Ein Gruß an alle Hannas oder Johannes. Oder Jahwe hat Heil geschenkt, Raphaels. Oder eben Jeshua. Das heißt, Jahwe rettet. Der Herr rettet. Josef bekommt einen Namen vorgegeben, den er seinem Sohn geben soll, von dem Engel, der ihm da im Traum erscheint. Den Namen Jesus soll er ihm geben. Und er tut es dann auch. Das war ein ganz normaler Name in der Zeit damals, kein außergewöhnlicher, aber es war vor allem bei Jesus ein Name, der auch zum Programm geworden ist, der eine Bedeutung hat für sein Leben, nämlich Jeshua heißt der Retter. Und genau darum geht's ja. Gott rettet. Er rettet durch Jesus. Er rettet durch dieses Kind, das da in die Welt kommt. Er rettet die Menschen vor ihren Sünden und aus ihren Verstrickungen, aus ihrer Verlorenheit und aus ihrer Distanz von Gott. Und jetzt kommt in unserer Weihnachtsgeschichte bei Matthäus aber noch was dazu. Denn der Matthäus, der setzt ja noch einen drauf. Bei ihm kriegt nämlich Jesus quasi noch einen zweiten Namen. Matthäus sagt, in Jesus erfüllt sich die Verheißung, das was angekündigt war, dass da eine Jungfrau ein Kind kriegt, den wird man Immanuel nennen. Also gar nicht Jesus, sondern Immanuel, Gott mit uns. Ja, was denn jetzt? Hat der Engel sich getäuscht oder hat er den Bezug zu der Verheißung nicht verstanden? Oder hat der Matthäus was reininterpretiert, was gar nicht drinsteckt? Ich denke, wir kommen dem Geheimnis dann auf die Spur, wenn wir uns überlegen, was die Kombination von beiden Namen eigentlich aussagt. Jesus ist der Retter für uns, der Jeshua. Und Immanuel, darin zeigt er uns, wie er uns rettet. Er rettet uns nämlich, indem er zu uns kommt, indem Gott mit uns ist. Und das ist mein Punkt, mein einziger und wichtigster Punkt heute Morgen. Gott rettet uns, indem er zu uns kommt. Er rettet uns nicht aus der Ferne irgendwie. Das hätte Gott ja auch machen können, indem er zum Beispiel die Bedingungen ändert. Hätte er zum Beispiel sagen können, ja, das mit den Geboten, das sehen wir jetzt mal alles nicht mehr so streng, ist alles irgendwie in Ordnung, dann hätte er uns auch retten können, indem er die Rahmenbedingungen ändert. Indem er festlegt, dass eigentlich gar nichts mehr wirklich Sünde ist, dann wäre das eine ziemlich distanzierte Art der Rettung gewesen. Manche meinen, dass Gott das so tun könnte, auch dass er heute noch das so tun sollte, wenn er doch ein gnädiger Gott ist, dass er uns viel mehr durchgehen lassen sollte, dass man gar nicht mehr von Sünde reden sollte eigentlich. Wenn das so wäre, wenn das die Art wäre, wie Gott rettet, dann wäre die Welt ziemlich auf sich allein gestellt, wahrscheinlich auch ziemlich chaotisch, weil die Sünde regiert. Dann könnten wir uns mit uns selber beschäftigen, aber in Bezug auf Gott hätte alles Handeln und Reden eigentlich keine Relevanz mehr. Das wäre eine distanzierte Art der Rettung. Gott rettet nicht distanziert. Er rettet anders. Anstatt, dass er die Naturgesetze von Sünde und Schuld aufhebt und dadurch die Beziehung zwischen Gott und Mensch kappt, kommt er selber mitten hinein in diese Welt, in die Sünde und die Schuld und in alle Anfechtungen, in denen man in diesem Leben so steht, in den Streit, den man hier so hat, in die Gefühle, die einen aufwühlen, auch die negativen. Er kommt mitten hinein. Er kommt deshalb hinein, weil er uns von innen heraus, aus unserem Leben heraus rettet. Weil er Gott mit uns ist. Gleichzeitig Jeshua und Immanuel. Vielleicht kann man es ganz schön mit diesem Bild beschreiben. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind am Ertrinken. Wenn wir am Ertrinken sind in unserem Leben, dann ist Gott nicht der Retter, der irgendwie am Ufer steht und uns Dinge zuruft. Der erklärt, wie man sich jetzt am besten über Wasser hält. Der erklärt, dass vielleicht irgendwann auch mal eine Strömung einen wieder ans Ufer zurücktreibt, wenn man Glück hat. Oder der jetzt versucht, ein Wunder zu tun, den Salzgehalt im Wasser so sehr zu erhöhen, bis man endlich selber drauf schwimmen oder sogar laufen kann. Oder solche Dinge. So rettet Gott nicht aus der Distanz. Das könnte alles göttliche Rettung sein. Aber Gott entscheidet sich für eine Art der Rettung, dass er reinspringt, dass er in das, was uns ersäufen will, reinkommt und uns rauszieht, dass wir unseren Arm um ihn legen dürfen und uns retten lassen dürfen, eben weil er mit uns ist. So rettet Gott, als Gott mit uns. Das Einzige, was wir dann nicht machen sollten, wenn man gerettet wird aus dem Untergehen, ist das, dass man sich wehrt. Das, dass man sagt, nö, bleib mal bitte weg von mir. Mach das mal nicht mit mir. Das wäre der einzige Fehler, den man machen könnte. Ansonsten ist das eine sehr, sehr nahe Rettung. Oder man könnte es auch beschreiben mit dem Bild vom Feuerwehrmann. Gott ist nicht wie ein Feuerwehrmann, der nur von draußen steht und das brennende Haus von außen löscht, sondern er ist der Feuerwehrmann, der reinkommt, mitten hineingeht ins Inferno und der uns eine Schutzdecke bringt, etwas um uns herumlegt, das uns schützt und uns hinausführt. So rettet Gott. Das bedeutet, wenn Jeschua gleichzeitig der Immanuel ist, wenn Gott rettet, gleichzeitig heißt, Gott ist mit uns, dann kommt er in unser Leben hinein, um uns zu retten. Dann ist seine Rettung mehr als vage Versprechungen, die in der Bibel aufgeschrieben sind und die irgendwie vertrösten für eine Zeit in der Zukunft vielleicht. Dann heißt das, was da steht, er kommt jetzt in unser Leben. Er ist mit uns jetzt, so dass wir uns an ihm festhalten können. Das ist Matthäus wichtig, wenn er seine Weihnachtsgeschichte aufschreibt. Wichtiger als Hirten und Engel und der Stall. Wenn man das mal weiterdenkt, das hat auch Konsequenzen. Denn jemand, der so rettet, der sich in die Fluten stürzt oder ins brennende Haus wagt, der geht ein Risiko ein. Der begibt sich in Gefahr. Das ist ein Retter, der sich selber in Gefahr begibt. Mir ist eine Geschichte eingefallen, da ist mir das mal so ähnlich gegangen. Es war eine Zeit lang, mal bin ich öfters mal von Stuttgart-Vaihingen nachts noch von Besprechungen nach Tübingen gefahren, wo ich damals studiert habe. Und ich weiß noch, einmal abends war ich auf dem Bahnhof, war schon spät nachts, in Stuttgart-Vaihingen. Und dann sieht man immer schön die Anzeigen, wann dann die nächste S-Bahn kommt. Und das waren, glaube ich, noch 2-3 Minuten. Das stimmt ja nachts dann auch. Und dann ist auf einmal einer, der war betrunken, der ist ein paar Meter weiter auf die Gleise gefallen. Und dann war nur noch einer und ein anderer und ich da. Und dann überlegt man sich schon, was macht man jetzt? Also man kann den ja jetzt da nicht liegen lassen und warten, bis die S-Bahn kommt und hoffen, dass man die aufhalten kann oder so. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt selber da runterspringt, begibt man sich in Gefahr. Auch selber. Das ist gar nicht so einfach, so eine Entscheidung. Es war in dem Fall dann nicht so wie im Film, dass es dann in letzter Sekunde irgendwie noch geklappt hat, sondern wir sind dann da runter und haben den zu zweit rausgehoben. Aber der Gedanke, auf den kommt es mir an, ein Retter begibt sich manchmal, wenn er selber dazugeht zu dem, der gerettet wird, in Gefahr. Wenn Gott mit uns ist, wenn er uns so rettet, dass er selbst in diesem Kind in die Welt kommt und nicht distanziert bleibt, dann begibt er sich in Gefahr, in gewisser Weise. Die Gefahr, der sich Gott aussetzt, ist das, dass er abgelehnt wird, dass er als schwach angesehen wird. Dass man über ihn sagt, was ist denn das für ein Gott, ein schwaches Baby? Der ist gar nicht so stark und mächtig, wie er angekündigt war. Ist das überhaupt ein Messias? Den haben wir uns ganz anders vorgestellt. Das ist eine Gefahr, in die sich Gott begibt als Retter. Den Preis ist er bereit zu zahlen dafür, dass er uns nahe kommt. Ich finde, das Schöne ist, dass man das schon in der Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gelesen haben, auch schon sehen kann. Eigentlich schon bevor das Kind auf die Welt kommt, erlebt es der Josef. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Geschichte, wie Matthäus von Weihnachten berichtet. Da ist Josef und bei dem bricht gerade der Traum von einer glücklichen Ehe zusammen. Wie ein Kartenhaus. Er macht sich sogar Gedanken, wie er die Maria verlassen kann. Möglichst so, ohne dass sie Schaden trägt. Und mitten in diese Gedanken hinein, wie er sich von seiner Frau trennen soll, schickt Gott seinen Engel. Er lässt ihn nicht allein in der Situation, sondern er schickt einen Engel mit einer Botschaft, bleib bei deiner Frau, auch wenn es echt schwierig ist. Und wenn die anderen in der Gesellschaft, das kann man dann nicht leicht verkaufen. Und man kann es auch gar nicht leicht glauben, was deine Frau da sagt. Josef erfährt, dass Gott zu ihm kommt in dieser schwierigen und kniffligen Situation. Ich finde, da kann man das schon schön sehen, was es bedeutet, dass Gott in unser Leben kommt. dass er uns ganz nahe kommt. Ich will darauf vertrauen, dass er auch in die Unsicherheiten unseres Lebens kommt, in die Momente, wo unsere Pläne vielleicht zusammenbrechen, wo wir erschüttert werden. Womöglich haben manche von uns auch solche Gedanken, ob es nicht besser wäre, den Partner zu verlassen. Oder womöglich erleben auch manche von uns so eine Enttäuschung, dass man das nicht hinbekommt, was von einem verlangt wird. Damals, zur Zeit Josefs, war das die Aufgabe des Mannes, dass er Nachkommen zeugt. Und jetzt kommt ein Kind ohne seine Hilfe. Das ist auch für ihn selber erstmal gar nicht so einfach. Vielleicht sind es in deinem Leben andere Dinge. Aber das, dass man was nicht schafft, was man eigentlich können sollte oder was man auch will, das kennt man ja bei uns auch. Vielleicht sind wir auch skeptisch. Und vielleicht stellt sich in uns was irgendwie gegen die Leute, die vom Wirken des Heiligen Geistes reden. So wie es damals beim Josef war. Der hat es auch nicht einfach so annehmen können, was seine Frau Maria ihm da gesagt hat, dass der Heilige Geist da gewirkt hat. Wie soll man das glauben? Josef kann es glauben und er kann es deshalb glauben, weil Gott mit ihm genauso ist wie mit seiner Frau Maria. Gott ist mit ihm in dieser Situation. Er zeigt ihm, dass Glaube manchmal mehr Wahrheit erkennt als der Verstand. Gott kommt mitten hinein. Merken Sie, wie nahe die Weihnachtsgeschichte schon an dem ist, was Immanuel eigentlich bedeutet? Und genau das wünsche ich uns für unser Leben. So geht nämlich Retten Gottes, dass er mitten hineinkommt in die schwierigen Momente im Leben und dass er uns da drin dann herausholt. Mir ist noch eine Geschichte eingefallen von damals, als ich im Zivildienst war. Ich habe das in einer Klinik gemacht, meinen Zivildienst. Und da war es ganz oft so, dass Menschen, die zu uns in den Operationssaal gekommen sind, viele von denen wollten was, an dem sie sich festhalten können. Also die wussten ja, sie werden jetzt gleich die Kontrolle verlieren über das, was da mit ihnen passiert, sobald sie schlafen. Und manche von denen hatten was dabei, wo sie sagen, das will ich unbedingt in meiner Hand halten, zumindest so lange, bis ich schlafe. Irgendein Kuscheltier oder irgendeine Kette oder irgendwas, was für sie Bedeutung hat. Was, woran man sich festhalten kann, wenn man selber die Kontrolle abgibt. Ich glaube, wir haben durch diese Weihnachtsgeschichte, durch den Immanuel etwas, woran wir uns festhalten können. Gott mit uns, daran können wir uns festhalten. Das ist nochmal viel wirkungsvoller und wertvoller, als einen Gegenstand zu haben, wenn man die Kontrolle abgeben muss. Wir haben einen Retter, der bei uns ist. Das ist was, woran wir uns festhalten können. Wir haben Gott mit uns. Auch bei einer OP kann sich das auswirken. Es kann sich so auswirken, dass Gott die Ärzte führt in ihrem Tun. Dass wir uns darauf verlassen können oder darum bitten können, dass die es gut machen. Aber auch sonst im Leben ist Gott mit uns, wenn uns was schwerfällt. Zum Beispiel, wenn wir keinen Ausweg sehen, kann er uns Hoffnungen geben. Er kann uns leiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Oder wenn wir in Schuld stehen, können wir uns daran festhalten, dass er uns die Vergebung zuspricht. Was auch immer es bei dir ganz persönlich und konkret ist, was dich runterzieht oder wo du Rettung brauchst, die Botschaft vom Weihnachtstag heute ist, Gott ist mit dabei. Halt dich daran fest. Du bist nicht allein in den Dingen, du bist dem nicht ausgeliefert. Gott kommt in die ganz normalste Nacht von Bethlehem. Er kommt in eine Zeit, die für das Volk Israel damals wirklich beschwerlich war. In eine Zeit, wo man unter römischer Besatzung gelitten hat, wo das Volk die Kontrolle gar nicht mehr hatte über das eigene Land. Er kommt mitten hinein zu einem Mann, dessen Vertrauen erschüttert war, dessen Weltbild und sein Glaube zu kämpfen hatte, dass seine Verlobte auf einmal ungeplant schwanger geworden ist. Da kommt Gott mit hinein und rettet. Da ist Jesus der Retter und der Immanuel. Das Einzige, was Josef zulassen musste, war der Glaube. Der Bote Gottes im Traum hat ihn nämlich zu nichts gezwungen. Er hat ihn eingeladen und aufgefordert, Maria zu glauben und Gottes Undenkbare zuzutrauen. Aber Josef hätte auch sagen können, naja, das war nichts anderes als ein Traum. Ich verfolge weiter meine Pläne. Vertrauen auf Gott, dazu werden wir an Weihnachten eingeladen und aufgefordert, aber nicht gezwungen. Auf Gott vertrauen, das geht aber dann leichter, wenn man weiß, ja, Gott ist bei mir. Gerade auch in den schwierigen Fragen, gerade auch dann, wenn ich mit meiner Logik nicht mehr weiterkomme. Deshalb war das dem Evangelisten Johannes auch so wichtig, Matthäus war es auch so wichtig, dass die Menschen das lesen später und dass sie es wissen, ja, Gott ist mit euch. Das war ihm so wichtig, dass er das im Grunde nicht nur am Anfang in seinem Evangelium geschrieben hat, sondern noch an zwei ganz wichtigen Stellen. Unser Text steht ja ganz am Anfang, Matthäus 1, fast der Anfang vom Matthäus-Evangelium. Da steht, Jesus ist der Gott mit uns. Ziemlich in der Mitte vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, da steht dieser Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist im Grunde ganz ähnlich. Gott ist mitten unter euch, da wo ihr zusammenkommt in seinem Namen. Gott ist der Gott mit uns. In unserer Gemeinschaft, so wie wir sie feiern, so wie jeden Sonntag und auch heute und auch zwischendrin im Leben, da wo wir in seinem Namen zusammenkommen, da ist Gott auch mit dabei. Und ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium kommt es nochmal. Ich glaube, Sie wissen bestimmt, wie das Matthäus-Evangelium endet. Jeder, der mal im Konfirmandenunterricht war, hat es mal lernen müssen. Die letzten zwei Verse im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, heißen, darum geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, lehret sie und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt im Grunde, nehmt andere noch mit hinein in diese Gemeinschaft, in der Gott mit uns ist. Lehrt sie und tauft sie mit hinein und dann kommt's und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Und da haben wir es wieder. Gott mit uns. Matthäus 1, Matthäus 18, Matthäus 28. Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht durch dieses Evangelium, weil das ist, was der Matthäus weitergeben wollte. Schon von der Weihnachtsgeschichte an, bis zur Auferstehung und bis kurz vor der Himmelfahrt. Das ist die Botschaft. Gott mit uns. Gott mit uns heißt, Gott bleibt auch bei uns. Das dürfen wir mitnehmen in unser Leben, von Weihnachten her bis in alle Zukunft. Immanuel, der Retter, ist Teil des Volkes, Teil von unserem Leben. Immanuel, Gott selber ist als Heiliger Geist in unserem Leben heute wirksam. Er wirkt in uns und geht mit uns mit. Auch in die Dinge, in denen wir unsicher sein werden. Auch die Dinge, wo wir vielleicht jetzt noch gar nicht absehen können. Und auch in das Schöne, worauf wir uns freuen dürfen. In allem dürfen wir wissen, Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Amen.